aber wenn du gleich das Gericht probierst und den Wein dazu, spürst du, wie die Zahnräder ineinander laufen, zwei Tanzpartner sich finden und du denkst dir, Alter, ich möchte nicht aufhören, euch anzustarren. Sex ist halt auch eine gute Lösung.
Dazu kommen wir dann auch.
Geh halt in die Läden, guck dir es an, zieh raus, was du brauchst oder lass dich inspirieren, werd dadurch erwachsen und mach halt einfach dein eigenes Ding.
Toni, was bedeutet für dich Amore?
Aushalten.
Also Sex für den Gaumen. Genau, und da, das war so Liebe auf den ersten Schluck.
Hallo und Servus zu Amüs und Amore. Dem Podcast mit Herz, Biss, Humor und ganz viel Amore. Wir sprechen mit unseren Gästen über alles, was bewegt. Von Gastro-Insights, besonderen Momenten und guten Gesprächen unter Freunden. Gemeinsam werfen wir den begehrten Blick hinter die Kulissen. Mit Koryphäen vor und hinter dem Topf, KünstlerInnen jeglicher Art und vielen ganz persönlichen Geschichten. Unsere Gastgeberin Sandra ist eine Münchner Gründerin und Culinary Specialist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Event- und Gastroszene. Mit viel Fingerspitzengefühl führt sie gute Gespräche und stellt dabei immer die richtigen Fragen. Mit ganz viel Amore eben. Das Licht blitzt durch die hohen Fenster des ehemaligen Toilettenhäuschens, das jetzt die Heimat des Jante in Hannover ist. Die Luft ist geladen mit positiver Energie, Inspiration und geballtem Fachwissen. Unsere Gastgeber diese Woche sind Mona Schrader und Toni Hohlfeld. Hier sitzt jeder Handgriff. Und gemeinsam bringt das Team des 2-Sterne-Restaurants eine unfassbare Choreografie auf den Teller, ins Glas und vor allem in unser Herz. Sex für den Gaumen inklusive. Cheers auf diesen Abend und auf Folge 6 von Amüs und Amore.
Hallo liebe Mona, hallo lieber Toni. Willkommen bei Amüs und Amore, dem Podcast mit Herz bis Humor und Amore. Schön, dass ich bei euch sein darf im Jante in Hannover.
Schön, dass du da bist.
Ja.
Da schließe ich mich an.
Direkt aus München in Hannover gelandet haben wir. Was witzig war, ich bin gestern in Hannover angekommen, bin rausgegangen aus dem Bahnhof und dann habe ich so einen Tag gesehen und dann stand schon da dran, nichts ist doofer als Hannover.
Das war ehrlich? Auch,
ja. Das war nicht ganz so einladend,
toll.
Aber ja, doch, aber ich fand es bisher gar nicht so schlecht.
Aber gut, was hast du gesehen, hä?
Hauptbahnhof, ja. Und jetzt bin ich halt hier bei euch. So, genau, wir sind hier zu Gast bei euch im Jante. Das ist eure Wirkungsstätte, euer Lokal, euer zweites Zuhause. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Wie lange seid ihr denn schon hier?
Wir sind jetzt seit fast 9 Jahren hier. 2015 haben wir den Laden aufgemacht. Ja, 15. August 2015.
Und dann gleich, 15. August 2015, ja. Crazy. Und dann schon gleich als das, was es jetzt ist.
Ja, also nein, jein. wir haben angefangen, also eigentlich war das Ziel, wirtschaftlich zu arbeiten und ja, ruhig schlafen zu können.
Ist immer noch.
Ja, das ist immer passiert. Aber es hat sich dann nach dem ersten Service, Mittagsservice herausgestellt, dass wir bei dem Michelin irgendwie auf dem Schirm sind. Und da hatten wir den ersten Tester hier sitzen.
Oh, wow.
Der sich dann mit der Visitenkarte zu erkennen gegeben hat und gefragt hat, wie lange wir denn schon aufhaben. Und wir dann gesagt haben, ja, das ist der erste Mittagsservice, den wir hier haben. Und er dann sich dafür auch entschuldigt hat und sagte, oh Gott, das war uns nicht bekannt. Wow. Wir dachten, ihr hättet schon 3 Monate auf. Ja, aber ja, wir haben euch auf dem Radar. Und das war dann für uns so, oh, okay. Aber wir waren eigentlich trotzdem relativ entspannt und haben uns gesagt, wir machen das, was wir machen möchten. Und ja, das haben wir dann auch weiterhin getan, haben aber dort trotzdem 2016 den ersten Stern bekommen, also ein Jahr nach der Eröffnung. Das war natürlich schön, weil Auszeichnungen sind immer ein Kompliment und ja, auch für das Team. Wir haben angefangen zu dritt in der Küche und zu zweit im Service, Mittagabend. Und das ist natürlich schon sehr... ja, intensiv alles. Gerade so, wenn man dann das erste Mal in seinem Leben sich selbstständig macht, Und dann, ja, alles erfährt, Bürokratie und so weiter, das haut gut rein.
Ja, die schönen wie die schlechten Seiten. Aber jetzt sind wir schon total tief drin, so weit wollen wir noch gar nicht sein. Es ist so, dass ich erstmal überlegt habe, woher ich euch kenne. Toni, dich kenne ich gar nicht.
Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her?
Das ist auch nicht schlimm in der heutigen Zeit. Ja?
Nein, also ich kenne dich gar nicht, aber das ändern wir ja jetzt, indem wir hier miteinander sitzen und sprechen und gleich auch noch miteinander trinken vielleicht.
Ja, wollen wir jetzt mal anstoßen?
Ja, komm, jetzt stoßen wir erstmal an.
Hallo, das da bist.
Was haben? Was haben wir denn da Schönes im Glas?
Ich habe eingeschenkt ein Champagner, also einer unserer Lieblingschampagner. Der begleitet mich jetzt wirklich schon meinen ganzen Werdegang. Das ist ein 2000, also nicht dieses Jahr jetzt, aber vom Hause Serge Mathieu. Ein relativ kleines Champagnerhaus, was biodynamisch arbeitet. Außer Magnumflasche, jetzt hier in dem Fall Jahrgang 2010. Das ist 100% Pinot Noir, also Spätburgunder, weiß gekeltert. Lag relativ lange auf der Hefe und der hat so richtig schön diese Brioche-Aromen. Geht so ein bisschen ins Weinige mit rein. Also eine ganz, ganz feine Perlage. Das finde ich ist beim Champagner, so gerade wenn man den als Essensbegleiter nimmt, immer, wie gesagt, finde ich persönlich eine schöne Wahl, weil es nicht zu aufdringlich und nicht zu aggressiv ist. Also der geht gut rein.
Also Mona, wir kennen uns ein bisschen länger als Toni und ich. Aber was du noch nicht wusstest, ist, dass ich einen Zweitnamen habe. Und zwar bin ich die Shampoo-Sandy seit langer Zeit. Und es ist,
noch jemanden.
Ja, mit solchen Titeln ist es ja so, die gibt man sich ja logischerweise nicht selber.
Oh, herrlich.
Ich habe die aber, ich habe diesen Titel von verschiedenen Leuten bekommen.
Shampoo-Sandy.
Insofern macht mich das sehr hier glücklich, dieses Setup. Und passt, finde ich, ganz gut zu unserem ersten Thema. Der Podcast heißt ja Amuse und Amore. Mhm. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es mit dem Amuse so, ich mache das absichtlich, weil ich lade mich hier bei euch ein und ich bin eigentlich der Gast, aber irgendwie auch die Gastgebende und ich finde, gute Gäste bringen einem ein Geschenk mit. Mhm. Und jetzt hast du ja schon den Champagner mitgebracht und jetzt dachte ich mir, vielleicht mag ja der Toni noch was zu essen mitbringen. So,
ja,
war jetzt die Idee dahinter.
Das ist eine gute Idee.
Ja,
das, ne?
Oder?
Bietet sich an.
Das haben wir auch hingekriegt. Der Matthias hat uns gerade schon dieses Gericht mitgebracht. Fast schon, man kann es sagen, als Klassiker des Hauses. Ich weigere mich eigentlich, Signature Dishes zu sagen.
Warum?
Aber, weil wir dafür noch zu jung sind.
Okay, das ist gut.
Also ich finde, wenn ich 60 bin und immer noch den Saibling mache, dann
nenne ich ihn auch so. Wenn er noch mit dir schwimmt.
Wenn er noch schwimmt. Und zwar ist es ein Gericht, was jetzt schon, man muss sagen, anderthalb Jahre bei uns läuft auf der Karte, weil wir uns irgendwie nicht trennen können und es nicht runterkriegen und die Gäste sich auch immer wieder freuen, wenn sie das essen. Und eigentlich auch fast jedes Außerhaus, jedes Vorhinsdinner mit begleitet. Und da haben wir gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Anstieg, da wir halt auch ein bisschen Sonne haben, ein bisschen was Leichtes, dass wir nicht gleich einschlafen.
Nein, das wollen wir nicht.
Der Saibling versteckt sich so ein bisschen, also du siehst ihn vielleicht noch gar nicht. Und zwar ist er nur ganz leicht temperiert, sodass er nicht diesen Eiweißstockpunkt hat, als würde man Lachs in die Pfanne legen und er weiß wird, sondern wir temperieren ihn ganz leicht nur hoch. Das Ganze ist gewürzt mit gerösteter Hefe, um so ein bisschen Potenz reinzubekommen, ein bisschen Salzigkeit, ein bisschen Umami. Obenauf für die Säure gibt es ganz fein geschnittenen Sauerampfer. Und das Ganze liegt in einem Schaum, sage ich jetzt mal, aus sauer eingelegtem fermentiertem Spargel mit ein bisschen buttrigem Rapsöl und gerösteter Molke. Also einfach so ein Löffelgericht.
Einfach so ein Löffel. Alles einfach daran.
Ja, ja.
Wow. Also es duftet schon wirklich herrlich. Und ja, Mona meint es auch ernst. Sie hat direkt noch ein Geschenk mitgebracht, habe ich gemerkt.
Weil zu gutem Essen brauchst du ja auch, also ich sage mal, da muss der richtige Tanzpartner jetzt noch dazu. Und ich habe eingeschenkt vom Weingut Heinrich aus Österreich, aus Golz, Burgenland, die Graue Freiheit oder Freiheit. Das ist eine Cuvée jetzt hier in dem Fall aus Grauburgunder und Weißburgunder. Der sieht aus wie der Fisch, farblich abgestimmt.
Oh mein
Gott.
Ein
Stück weit Frau ist ja auch mit. Das Auge trinkt und isst mit. Ein sogenannter Orange-Wein. Also wenn ein Naturwein Maische vergoren wird mit der Schalenkombination. Bildlich jetzt vorgestellt, wir haben ja einen Podcast. Trauben werden geerntet, werden gepresst. Normalerweise bei einer Weißweinherstellung wird der Saft direkt getrennt von der Schale. Und bei einer Maischegärung ist es so, dass die Schale mit dem weißen Saft, Traubensaft, ich spreche das jetzt mal so ganz banal aus, wird das Ganze zusammen vergoren. Und somit kommt einfach Farbe, Farbpigmente und auch Tannine und Geschmack mit in den Traubensaft rein. Das Ganze wird intensiver. Und hier haben wir halt ein Stück oder ein Teil Grauburgunder mit drin Und dadurch gehen wir mehr in diesen rötlichen Ton rein, diesen Lachston, weil Grauburgunder eine Traube ist, die etwas rötlicher von der Schale ist. Und das Ganze ist in der Steinamphore ausgebaut, deshalb diese Flasche. Das ist im Endeffekt die Amphoren, das ist eine Methode aus der Römerzeit, so hat man damals angefangen, die Weine auszubauen. Und im Endeffekt ist das Prinzip gleich wie bei einem Holzfass, ein oxidativer Ausbau, also unter Sauerstoff. Nur, dass die Steinamphore geschmacksneutral ist. Das Holzfass gibt oftmals Geschmack ab. Ich sage jetzt mal nussig, karamellig, vanillig, wie auch immer. Und bei der Steinamphore ist alles geschmacksneutral. Das heißt, du bist sehr geradlinig, clean unterwegs. Und das ist hier auch bei dem Wein ganz, ganz toll rauszuschmecken. Man muss auch sagen, das Weingut Heinrich ist ein Weingut, was wirklich von Anfang an ganz, ganz toll in die Richtung arbeitet und sehr sauber ist.
Okay.
Du hast im Orange-Wein-Bereich auch viel Schrott auf dem Markt.
Ja, da das ist halt wie mit jedem Hype auch so ein bisschen halt auch
ja,
so, ne?
Genau.
Ja.
Nur, dass dieser Hype in den letzten 4 Jahren entstanden ist, weil alle denken, sie müssen irgendwann mal wieder irgendwo auf irgendeinen Trend mit aufsteigen. Aber das ist halt ein ganz sensibles Gebiet. Das ist sehr, sehr, du musst da ganz genau sein. Und deshalb, ja, unterstütze ich das immer gerne und sage, hey, das ist die ungeschminkte Wahrheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch supporten. Aber man muss halt wirklich genau reinriechen und reinschmecken, weil das ist halt einfach Natur pur. Und deshalb, ich kombiniere das sehr, sehr gerne zu unserer Küche, wie jetzt zum Beispiel der Saibling. Das ist auch Natur pur. Wir haben die Produkte einzeln auf dem Teller. Wir haben da nicht viel Schnickschnack mit dabei, auch wenn es sich erstmal so anhört. Aber wenn du gleich das Gericht probierst und den Wein dazu, spürst du, wie die Zahnräder ineinander laufen oder halt zwei Tanzpartner sich finden und du willst einfach nur zugucken und denkst dir, Alter, ich möchte nicht aufhören, euch anzustarren.
Was ist hier los? Ja. Eigentlich zwei Tanzpartner.
Ja, ja gut. Ich hoffe, du fühlst es gleich so.
Ich tanze jetzt los, aber vorher stoßen wir trotzdem nochmal an. Ey. Also, good dance for us. Wahnsinn. Oh mein Gott.
Also erstmal also Sex für den Gaumen.
Ja, ich liebe.
Hat man den nicht erst im Alter?
Nee, ich finde, man kann sie alles parallel haben. So. Dass wir da jetzt schon landen, hätte ich mir nicht gedacht. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Was steht da für eine Zahl? 10? Wir sind schon bei 6. Wunderbar. So. Also alles auf einmal natürlich.
Ja.
Nehme ich mal an. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Oh, ich liebe diesen Job. Das ist der Hammer. Also wir nennen es aber nicht Signature Dish.
Nee.
Weil das klingt zu altbacken.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber wie nennen wir es dann? Was sag mal?
Lieblingsgericht, würde man sagen. Es ist auch eins der wenigen Gerichte, wo einem nicht nach 1000 Tellern langweilig wird irgendwie.
Oh Gott, wirklich.
Ja, also wir haben wirklich viele Stammgäste, die halt diesen Gang jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft gegessen haben und immer wieder da sitzen und sagen, oh Gott.
Oh geil.
Ja, es ist wirklich, wo man denkt, ach, wenn ich dann auf den natürlich die Weinreise zu den Wein erkläre, sage ich brauche doch gar nichts mehr erzählen, sie wissen doch eigentlich schon, was kommt, aber es ist immer wieder dieses Überraschende dann doch, dass das lecker ist.
Ja, weil es halt geil ist.
Ja, so. Es ist halt ein Wohlfühlgang.
Halt,
ne?
Es ist ein Wohlfühlgang. Es ist sowas, wo du...
Es ist trotzdem vielleicht schwierig zu Hause nachzumachen für viele, ne? Weil einfach dann doch die Zutaten fehlen oder es ist halt für den für die normale Küche zu Hause zu aufwendig.
Gott sei Dank.
Ja, genau.
Ja,
also, aber nicht so abgespaced am Ende für ein Restaurant. Ich glaube, manche Gerichte sind manchmal zu kompliziert, die man in so einer Art von Sterne-Restaurant bekommt, die für viele dann einfach, da fehlt dann manchmal so zwischendurch dieses einfach mal kurz sagen, oh Gott, das war jetzt richtig so Balsam für die Seele, ne, so dieses.
Aber genau das ist es. Es fehlt oft, finde ich, so dieser Zugang mittlerweile dazu. Und was heißt oft? Ich meine, es gibt ja einfach so viel Auswahl.
Genau, ja.
Also du suchst dir, glaube ich, deinen Weg so ein bisschen schon auch aus, was zu dir so passt. Aber was du sagst, dieses, dass dein Herz bewegt ist, zum Beispiel. Ich liebe Musik. Ich könnte bei Musik ständig heulen. So.
Ja.
Und ich liebe auch Essen. Und seit ein paar Jahren, ich werde auch immer älter und rührseliger, aber ich muss, wenn was echt geil schmeckt, dann berührt mich das wirklich. Und ob das ein Trigger ist, der mich an meine Kindheit erinnert oder an sonst irgendwas. Und das hier ist so ein Gericht.
Genau.
Weiß nicht, ob du deine Inspiration von Oma, Opa, Mama, Papa oder sonst irgendwas hast, aber das schmeckt nach Geschichte.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mich dran teilhaben lasst. Also wir haben uns ein bisschen über euch informiert. Mhm. So, ein bisschen recherchiert, informiert. Hier steht, dass Mona 33 Jahre alt ist. Stimmt aber nicht mehr.
Nee.
Sie ist ja gestern 34. Nochmal Glückwunsch an der Dankeschön. Stelle. Auch da nochmal sehr zum Wohl. Auch hier muss nochmal angestoßen werden. Wir haben herausgefunden, dass du mit 13 Jahren bereits ein Praktikum gemacht hast.
Genau.
Als Sommeliere dann schon?
Nein. Also ich war...
Also, das war drei Jahre Trinkerfahrung.
Genau. Das war der ich habe Blut geleckt in dem Alter. Also es war so, dass ich in der 9. Klasse war und in der 9. Klasse, ich war auf einer Gesamtschule, da mussten wir ein Schülerpraktikum machen, 3 Wochen lang. Wo du dich im Endeffekt vielleicht...
3 Wochen ist aber lang.
Ja, genau.
Wow.
Bei uns war das aber so, dass man vielleicht so auch in die Richtung guckt, wenn du nach der 10. Klasse abgehst und nicht Abitur machen möchtest, was für mich feststand, ich möchte dann auf jeden Fall arbeiten gehen, weil ich nie so der Theoretiker war. Für mich stand fest, ich möchte in die Gastronomie, weil das schon so ein bisschen auch von meiner Familie aus in die Wiege gelegt wurde und habe dann überlegt, ja, welche Art von Gastronomie gibt es denn da draußen? Also ich wusste als Kind Kellnerin, ne? Und ich bin in der Kneipe ein Stück weit groß geworden. Also ich kannte halt diese, sage ich jetzt mal, stabile Dorfkneipe. Aber so Sternegastronomie, so, das war mir fremd. Meine Eltern sind mit mir nie in ein Sternrestaurant so gegangen. Oder auch Thema Wein. Meine Eltern kannten Rot- und Weißwein. Wir hatten damals diese Mosel-Rieslinge, die wir ausgeschenkt haben da in der Kneipe. Aber das war's. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, lass uns doch mal in das Hotel, dieses schöne, fahren wir einfach mal hin. Und dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt, dass ich die Mona bin, dass ich gerne hier mein Schülerpraktikum machen möchte. Und dann sagt sie, ja, ist doch kein Problem, dann komm doch einfach dann und dann, die Uhrzeit, und dann bringst du das mit, die Klamotten. Und ich hatte damals ein kleines Nasenpiercing, das durfte ich schon, meine Mutter war ganz locker.
Oh, mit
13
ja, schon.
Ja, die war ganz locker. Und da hat sie gesagt, das müsstest du allerdings rausnehmen. Ich sage, das ist gar kein Problem. Also ich war total bereit und offen für das. Wo meine Freundin sagte, bist du bescheuert, das würde ich nicht machen. Und ich sage, nee, ich möchte das. Naja, und dann habe ich da 3 Wochen mein Praktikum gemacht, durfte auch schon an den Gast und habe dann als Belohnung, ich habe auch durchgezogen, ich wollte abends arbeiten, ich wollte das alles erleben, ich wollte alles aufsaugen. Nach einer Woche haben sie mir gesagt, wenn du möchtest, darfst du hier gerne deine Ausbildung machen.
Wow.
Ja, da war ich auch. Meine schulischen Noten waren immer durchschnittlich. Ich habe einen Realschulabschluss. Ich war, ja, das war für mich dann wirklich so, wie ich gesagt habe, ich bin ein Typ, ich muss mich vorstellen, die Leute müssen mich kennenlernen und müssen sehen, dass die Leidenschaft da ist. Dass ich, wenn ich auf was keinen Bock habe, dann gebe ich mir da auch keine Mühe. Und das war in der Schule halt. Wenn Themen, weiß ich, Wurzeln ziehen in Mathe, das hat mich nicht interessiert, weil wozu brauche ich das in meinem Leben? Ich wusste, wo ich hingehe, in welche Richtung. Und und dann bin ich wieder zurück nach diesen 3 Wochen in die Schule, habe gesagt, hier, ich unterschreibe meinen Vertrag, und meine Lehrer, die haben mich angeguckt, er sagt, wie bitte? Ich sag, ja, ich habe meine Ausbildung. Na, auf jeden Fall habe ich dann diesen 3 Wochen als Dankeschön durfte ich einen Schluck Chateau Yquem, der teuerste Süßwein der Welt, durfte ich damals probieren. Und ich weiß, mit 13 darf man keinen Alkohol und so weiter, aber ich glaube,
man darf mit 13 einfach noch keinen Alkohol.
Es ist verjährt.
Ja, es ist verjährt. Und den Betrieb gibt es heute auch leider nicht mehr seit jetzt 2 Jahren. Aber das war der Punkt, und der hat mich auch so hart fasziniert. Ich habe das probiert und dachte, und dann, ja, sage ich, und das wird aus Trauben gemacht? Aus Weintrauben? Und sagen sie, ja. Und ich sage, das ist ja unglaublich. Also ich kenne jetzt keine Frucht, die so vielfältig ist und so facettenreich wie Trauben. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich machen.
Du hast dich in den Weinschock verliebt. Wow, in die Traube.
Ja, weil das war etwas, und da war ich dann auch bereit zu lernen. Ne?
Amore.
Ja, also genau, und da, das war so Liebe auf den ersten Schluck. Könnte man jetzt falsch verstehen, aber
ich liebe Liebe auf den ersten Schluck.
Also wirklich, und dann habe ich, gelernt. Natürlich, ich hatte auch zum Beispiel nie Französisch in der Schule, also es waren halt auch so, ne? Da hast du die Weinkarte gelesen, da stand dann halt Merlot oder Bordeaux. Woher soll ich das wissen, wie man das ausspricht oder was das überhaupt ist, ja? Also klar, Bordeaux hast du vielleicht schon mal gehört, aber das sind halt so Sachen, wenn man war 13, ja?
Merlot,
ja. Und dann habe ich dann halt erstmal angefangen, die offenen Weine da zu lernen und da so ein bisschen. Ich hatte auch ganz, ganz tolle Mentoren in meinem Leben. Also ich hatte Glück auch, ne?
Und das gehört dazu.
Gehört dazu, und habe aber auch selber viel daraus gemacht und war sehr ehrgeizig und habe auch die vielen Stunden, die ich in meinem Leben gearbeitet habe, genutzt und habe das immer positiv gesehen und nicht, ich arbeite so viel, sondern eher umgekehrt.
Ja, wenn, glaube, wenn man das liebt, was man macht, genau, dann ist es halt schon auch irgendwie schön und auch ein Riesenluxus.
Genau.
Ein bisschen noch, was haben wir über dich? Unter anderem letztes Jahr wurdest du unter den Top 50 Sommelieren und Sommeliers gekrönt. Mhm. Wie geht's mit dem Krönchen so? Magst du's?
Ja. Sitzt.
Sitzt.
Nein, also das ist, sind natürlich immer, wirklich, das ist immer sehr schön, wenn man da auch Auszeichnungen für bekommt und Wertschätzung für seine Arbeit bekommt und auch das, ich sag mal, die Texte, die über einen verfasst werden, dass das auch nicht einfach nur darunter geschrieben wird, sondern dass halt auch zum Beispiel die Weinbegleitung, die ich hier anbiete, dass es immer wieder auch als besonders gesehen wird, weil das möchte ich. Ich möchte, dass es halt, ich schenke zum Beispiel keine großen Etiketten hier aus, ne? Also das ist, wo ich sage, das machen die anderen Kollegen viel, viel besser als ich, ne? Jahrgangstiefe und so weiter. Das, was man hier bei mir bekommt, ist eher vielleicht Weine, die man in seinem Leben noch nicht getrunken hat oder an die man sich nicht rantraut. Das ist eher so mein Stil, ja. Und deshalb, ja, ich freue mich da immer sehr drüber, über die Auszeichnung, klar.
Das voll gut. Ist toll, Glückwunsch, ja, an der Stelle.
Gerade so auch natürlich auch als Frau, ne? In dem Job, das ist war lange Zeit eine Männerdomäne.
Ist es immer noch.
Immer noch, genau. Und ich merke das natürlich auch oft, dass da die Ellenbogen gerne nochmal ausgefahren werden. Aber da kenne ich ja nichts. Da fahre ich sie dann doppelt so lang wieder gegen aus.
Die, ne, faltest du zusammen, ja, und isst du zum Frühstück. So. Toni, ich will dich ein bisschen besser kennenlernen. 34 Jahre alt, gelernter Koch und Kochbuchautor aus Dresden.
Oh, der Kochbuchautor.
Wow, hör mal.
Da hat aber der Wikipedia-Artikel richtig gekickt. Ich bezeichne mich jetzt nicht als Kochbuchautor. Also ich habe an zwei Kochbüchern mitgewirkt. Und das eine war relativ am Anfang, glaube ich, wo wir das Restaurant aufgemacht haben, mit Flüchtlingen, Immigranten. Mhm. Da hat uns hier ein sehr geschätzter Gastrokritiker, der aber jetzt nicht mehr ansässig ist und überhaupt Restaurantbeschreiber, sage ich jetzt mal, gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, das Ganze so ein bisschen zu begleiten, so ein bisschen zu rezeptieren und vielleicht auch ein bisschen bei den Leuten zu kitzeln, was man da rausholen kann. Und das war ein Projekt über ein halbes Jahr. Und das war halt so ein Spenden-Ding, sage ich jetzt mal. Also alles, was da rausgekommen ist, wurde auch gespendet. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich bin ich deswegen ein Kochbuchautor.
Ja, Kochbuchautor. Nimm es einfach hin.
Aber ich fand's auch extrem gut, weil ich nichts schreiben musste. Also das war immer jemand dabei, der die Rezepte aufgeschrieben hat. Ich war eigentlich,
also du musstest
da
eigentlich nur kochen.
Ich habe mich extrem gut verkauft, da muss ich sagen, als Autor.
Sehr gut. Du bist auch einer der jüngsten, also du wurdest mal gekrönt als jüngster Sternekoch Norddeutschlands. So, nachdem du ein Jahr im, jetzt weiß ich nicht, wie man das richtig...
Ole Dele. Genau,
alte Dele.
Ole Dele.
Das ist ein altes, kleines Fachwerkhaus. Und,
okay,
genau,
Ole Dele. So, ja. Habe ich jetzt wieder was gelernt. Mhm. Eude Hütten. Ja, so.
Siehst du?
So, also in der Eudenhütte hast du dann wie lange gearbeitet? Ein Jahr und warst dann direkt, hast direkt einen Stern erkocht sozusagen?
Es war ein bisschen anders. Ich bin nach der Ausbildung nach Berlin gegangen, ins Hotel Adlon zum Henrik Otto und durfte da auch ein Jahr mitarbeiten und auch schöne Zeit, zwei Sterne bekommen da in der Zeit. Lag zwar jetzt nicht an mir, das muss ich jetzt auch dazu immer sagen, aber ich war mit dabei. Und dann bin ich aus privaten Gründen zurück nach Hannover und da gab es einen jungen Küchenchef, der da einen Stern gekocht hat und sonst gab es ja hier nichts und da habe ich gedacht, okay, dann klopfst du da mal an, fragst mal nach und der war sehr dankbar, dass ich gekommen bin und okay, ich war dankbar, dass ich das machen durfte und so nach einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, halben, dreiviertel Jahr, haben wir gemerkt, okay, das funktioniert ganz gut zwischen uns und er wollte raus, er wollte zurück in die Heimat, er kommt aus Süddeutschland und dann war da so ein bisschen die Idee, dass ich das halt übernehme. Also ich habe mich auch so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt und ein Jahr später, nach diesem Übergang, haben wir halt den Stern bestätigt. Bin leider ein Monat zu jung gewesen, um Jüngster zu sein, aber das habe ich dann bei den zwei Sternen geschafft. So, das war ganz, ja, gut.
Okay, wie viel später dann?
Nee, dann, wo wir hier waren, haben wir den Stern bestätigt und dann, glaube ich, 2020 war das. Sehr gutes Jahr, kann man sich merken mit Corona. Haben wir dann hier zwei Sterne sehr, sehr überraschenderweise und sehr glücklicherweise bekommen. Das war schon sehr verrückt. Und ich glaube, das hat zwei oder drei Jahre angehalten, dass wir das jüngste Zwei-Sterne-Restaurant, also vom Küchenchef her, sind.
Wenn, schon verrückt. Wenn du sagst überraschend, warum überraschend? Ist es nicht die logische Konsequenz, wenn man so fleißig und ist wie ihr und sich stetig weiterentwickelt?
Also ich denke sowieso, dass wahrscheinlich alle, die Gastronomie machen, sehr fleißig sind und hoffentlich sich auch weiterentwickeln. Aber natürlich gehört da auch immer ein bisschen, wie Mona schon gesagt hat, Glück mit dazu, am richtigen Ort da zu sein und gerade auch abzuliefern und vielleicht auch genau das mal zu kochen, was auch gerade gebraucht wird. weil ich immer denke, es gibt genug auch sehr, sehr gute Kollegen, die wahrscheinlich 3 Sterne, 2 Sterne verdient haben. Und dass wir dann in dem Jahr den Fokus hatten und dann halt auch abliefern konnten mit dem Team und gut waren und alles, ist natürlich dann trotzdem auch eine gute Glückssituation, was dann trotzdem nicht die Arbeit schmälern soll.
Absolut. Ihr sitzt heute zu zweit hier und ihr seid nicht nur Geschäftspartner, sondern ihr seid auch ein Liebespaar, kann man das so sagen?
Absolut.
Außer, dass ihr ein Liebespaar seid, seid ihr auch noch Eltern?
Ja.
Und ich stelle mir das schon sehr aufregend vor, wenn man auf so vielen Ebenen miteinander wirkt. Also eben als Paar, als Geschäftspartner, was ihr ja wirklich seid, mit hier auch verantwortungsvollen Bereichen. Also du kümmerst dich um den Wein und das Restaurant, du bist der Küchenchef. Also wie ist das so für euch? Also offensichtlich sieht es so aus, als ob es gut läuft und gut ist. Aber wie ist so der Alltag in der Hinsicht für euch oder wie managt ihr das?
Also ich glaube, klar gibt es Momente oder auch Situationen, die wo wir an unsere Grenzen kommen. Ich glaube, Familie, Job ist in einem, ich sage jetzt mal, normalen, in einem normalen Familienleben teilweise ja schon hart, ne? Also wenn beide Eltern arbeiten in unterschiedlichen Jobs und ein Kind haben, ist es ja teilweise schon echt, wo man sich dann irgendwie in die Haare bekommt. Wenn man dann natürlich noch einen Betrieb zusammen hat, selbstständig ist und dann auch noch verantwortlich ist für ein Leben, was man zusammen in die Welt gesetzt hat und dann da auch noch beide erziehungsberechtigt ist, dann kommt man natürlich da an seine Grenzen. Aber Toni und ich haben uns damals kennengelernt, weil wir beide sehr unterschiedlich, gleichzeitig aber auch sehr ähnlich sind. Mhm. Er ist der Ruhepol und ich bin so dieses heblige, kleine Dunizel.
Was? Wirklich?
Häschen?
Hätte das gedacht.
Und da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und wir haben uns damals dafür entschlossen, ein Geschäft zu eröffnen und selbstständig zu machen. Und ich glaube, wenn man so eine Entscheidung trifft, ist das schon ein großer Schritt. Nebenbei ist dann unser Sohn auch noch entstanden. Und das ist dann, klar, noch ein weiterer großer Schritt. Aber ich glaube, so einen Laden zu führen mit Mitarbeitern, das ist schon dann, da lernt man schon einiges. Man kommt, also ich weiß noch, einen Tag der Eröffnung, da standen wir beide hier und haben uns angeschrien. Im Wochenende haben wir Rotz und Wasser geheult, weil wir waren wirklich fertig mit den Nerven. Ne? Also wir haben uns regelmäßig abgewechselt, sind auf Stelle gegangen, haben uns übergeben, weil der Druck so groß war, ja. Sinn. Und Nerven am Ende. Und eigentlich waren wir kurz davor hinzuschmeißen. Dann gesagt, weißt du was, du kannst mich am Arsch lecken, kannst du mich. Mach den Scheiß alleine. So, und dann haben wir uns aber wieder zusammengerauft. Und das ist das Schöne, wir kommunizieren einfach miteinander. Und wir sind ehrlich. Und das ist, glaube ich, das, was das ausmacht und warum es funktioniert. Und unser Sohn ist wie wir beide, der hat von beiden Seiten so eine gute Mischung. Der ist manchmal so überdreht wie ich, so verrückt wie ich und gleichzeitig hat er aber auch diese Toni-Art. Und ich glaube, das ist das, ja, diese Geheimzutat, warum das so funktioniert. Klar haben wir auch manchmal Wochen, wo wir einfach uns dann auch anpissen und uns hart auf den Sack gehen.
Wer übrigens sagt, dass er das nicht hat, lügt.
Genau. Ja. Und natürlich haben wir auch, wir haben uns, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wir haben von vornherein gesagt, man muss auch sagen, meine Mutter oder meine Eltern, die sind wirklich seit Tag 1 an unserer Seite. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir unseren Sohn aufgrund auch von dem Job regelmäßig auf Hofschrader, sagen wir mal, weil das ist ein kleiner Bauernhof sozusagen, geben können. Das heißt, er wächst damit auf und können uns so auch mal Zeit zu zweit rausnehmen. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das vergessen ganz viele, dass sie halt auch noch ein Paar sind und nicht nur Eltern. Weil wenn du das vergisst, dann verlierst du dich. Und dann ist Hopfen und Malz verloren.
Ja, das meinte ich ja eben, wenn du auf so vielen Ebenen agierst, also als Geschäftspartner und als Liebespaar und als Elternpaar und als Individuum.
Genau.
Und das darf man ja, und so schätze ich euch beide ein, ja auch nicht ganz so außer Acht lassen.
Ja, genau.
Dann ist da schon eine Menge los auf diesem Tanzpaket.
Richtig.
Na?
Und ich glaube, da suchen wir uns nicht ganz oft, aber gelegentlich schon auch mal dann unsere Auszeit, wo wir dann halt das machen, was wir auch gerne tun, essen gehen.
Und trinken.
Also Alkohol, ne? Also, ja, Stößchen. Da fühlen wir uns dann halt einfach auch mal wieder jung und wild. Hm. Sex ist halt auch eine gute Lösung.
Dazu kommen wir dann auch.
Amore heißt also,
das Amore,
Podcast,
genau.
Aber wir sind ja auch älter, also wir trinken fast schon mehr.
Ja.
Okay, Anmerkung der Redaktion, es handelt sich hier um 2 34-jährige Menschen, so, sie sind was älter. Nun denn, kommt ihr mal in mein Alter, ja? Da wird's noch bunter, sag ich euch.
Nee, aber ich glaube schon, dass man umso älter man wird, umso ein bisschen gelassener wird man ja, dann auch mit vielen Sachen und das hilft auch.
Ja, absolut. Man wird halt in sich gelassener, weil dich einfach nichts mehr juckt, ehrlich gesagt. Und es, also man geht jetzt nicht ganz irgendwie wild durch die Welt und denkt sich so, ja, ihr könnt mich jetzt alle mal am Arsch lecken. Aber du wirst halt mit dir milder und das ist, glaube ich, eine echt gute Sache so an sich. Also ein Hoch aufs Alter, ihr werdet euch so freuen, würde ich sagen.
Das hören wir immer wieder, ja?
Ja, Mensch, ist etwas sehr Erstrebenswertes. Jetzt wissen wir, wie ihr heute funktioniert. Wo und wann habt ihr euch kennengelernt?
Soll ich es sagen?
Du kannst auch Toni
kennenlernen, hör mal. Ja, absolut.
Oder weißt du es nicht mehr?
Mona kennt die Geschichte. Die kann das immer gut erzählen.
Wir haben uns kennengelernt in der Ohlendehle damals. Ich habe, ich glaube, 2 Monate vor dir angefangen als Restaurantleitung und Toni kam dann 2 Monate später. So, und dann hieß es, ja, da kommt ein Neuer, der soll dann Küchenchef werden.
Nee, das hieß da nicht.
Hieß es noch nicht?
Nee.
Naja, gut.
Es kommt ein Neuer.
Es kommt ein Neuer, so. Und fängt erstmal eine Patisserie an. Dachte ich, aha, naja, ich bin ja eine Süße. Liebe ich ja.
Sophie Wortwitz.
Ja. Und sehr bescheiden, ist mir direkt vorhin schon aufgefallen.
So, und dann bin ich dann auf die Arbeit gekommen, die Jungs waren halt schon da, bin ich rein, dann stand er da, hat seine kleinen Karamellschnitten da geschnitten und dann bin ich hin, ich sag, hallo, ich bin die Mona und dann sagt er, hallo, Toni, dann haben wir uns angeguckt und dann war eigentlich schon klar, wir, glaube ich, das verstehen uns. So, wir waren beide noch in einer Beziehung und deshalb.
Aber es war eh alles klar.
Ja,
so.
Ja, aber ich glaube, wir haben uns schon so auch auf vom Humor her und so. Toni ist halt ein sehr sarkastischer Typ. So, und das kann halt nicht jeder, ne? Und ich verstehe das und kann das auch. Naja, also ich glaube.
Manchmal.
Wir werden ja älter, wir verstehen das.
Ja, mittlerweile verstehe ich es besser wahrscheinlich. Aber auch mein Humor ist manchmal schon auch natürlich nicht jedermanns Sache, ne? So, und wir haben dann so, ich glaube, die ersten Wochen uns auch ganz gut verstanden. Und irgendwann sind wir dann auch mal mit dem Team nach der Arbeit ein Bier trinken gegangen. Und ja, so ist es dann irgendwann ein bisschen intensiver geworden. Da hat man sich mal beschnuppert. Bei mir war da mal so eine Pause in der Beziehung. Und naja, dann hat man sich dann halt auch mal mehr beschnuppert. Dann war es aber so, dass wir dann tatsächlich 2-3 Jahre einen Cut hatten.
Ach, tatsächlich?
Ja, wo wir wirklich nur, erstmal war es ein bisschen schwierig zwischen uns, aber dann hatten wir wirklich so eine rein freundschaftliche Ebene und das war auch gut so. Er hat sich so ein bisschen ausgetobt in der Frauenwelt. Ich meine, wie alt waren wir?
Ja, nimm mal lieber.
23, 24, ja, ja, ja. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, wirklich, wir haben den Laden ja auch als Geschäftspartner auch eröffnet, also wir waren kein Paar.
Ach, das ist jetzt aber spannend.
Ja, wirklich. Also wir
waren als Geschäftspartner.
Ihr habt als Freunde und
Geschäftspartner. Ja, genau. Und das ist halt das, was ich meine. Also wir haben uns wirklich blind vertraut. Also wir haben auch schon eine krasse Zeit so mit Emotionen durch. Und trotzdem haben wir diesen Schritt gewagt und weil wir einfach, da ist halt, das ist wirklich, also da könnte auch, glaube ich, sonst was kommen. Wir, ja, jetzt sowieso, ich meine, wir haben halt auch ein Kind zusammen, aber das ist so, man kann immer aufeinander vertrauen. Das ist einfach. Ich glaube, das ist das.
Selbst wenn wir uns auf den Sack gehen.
Ja. Das ist, also ich sage, für mich ist so Schicksal immer so ein Ding. Also ich glaube, wir haben immer ein Schicksal.
Wollte ich dann aber bald.
Ja, das ist halt so eine Nummer. Also ich glaube, dass das Schicksal da wirklich hart zugeschlagen hat. Und wie gesagt, wir haben halt den Laden als Geschäftspartner, also als Freunde eröffnet. Wir haben natürlich auch da sehr, wir haben auch alles wirklich genau geregelt. Also wenn einer irgendwie irgendwas, also das ist alles ganz genau geklärt. Ja, und dann, ich war dann zwischenzeitlich wieder mit meinem damaligen Ex, also jetzt meinem Ex-Freund, damaligen Freund zusammen. Und Toni hat sich in der Zeit dann ausgetobt. Ich war,
hat sich die Hörner abgestoßen.
Ja, er hat sich die Hörner abgestoßen, genau. Und ausgestoßen hat das. Ja.
Beweisstück A, das ist nicht so, ist es gerade im Kindergarten.
Ja, genau. Und Genau, und dann war für mich aber auch, ich habe einen Moment noch gebraucht und habe dann aber auch dann damals meine Beziehung beendet, was auch gut war. Habe den Laden mit Toni dann hier eröffnet und dann war das aber auch, ein halbes Jahr war ich dann Single. Toni wusste aber auch gar nichts davon. Und irgendwann hat er es dann rausgekriegt. Naja, und dann... Und
ja, jetzt
dann
tun wir nicht so, als ob ich dann da jetzt
und
hier...
Und dann hat so. Der Amorfall zugeschlagen.
Erneut,
ja.
Erneut.
Dann war das aber auch, ja.
Und dann doch im biblischen Alter von 26 ja, genau. Hat er dann direkt
und lustigerweise war es dann, hat er wirklich dann, genau, also das war dann auch, ich war dann, ja, mit 27 war ich dann schwanger. Nee, Quatsch, mit 27 habe ich Levi direkt gekriegt. Ich war direkt ein halbes Jahr später schwanger, ja.
Ja gut, aber dann war ja eh alles klar. Also ja. Ihr habt ja alle Formate schon dann durchgehabt.
Wir haben auch gesagt, naja, so,
also
wir haben
was
jetzt,
soll kommen?
Wir haben einen Laden zusammen, also GmbH so. Ist also eigentlich, ob wir jetzt nur noch, also das.
Ob man jetzt noch ein Kind ist, irgendwie ist ja dann. Nein, aber im Grundsatz kann man doch vielleicht dann auch sagen, dass das so ein bisschen vielleicht auch das Geheimnis eurer Liebe und eures Konzepts und eures Erfolges ist, dass ihr einfach auch sehr gute Freunde seid.
Ja,
das stimmt ja.
Genau.
Ja.
Und also ich bin mit meinem Mann ja jetzt seit 17 Jahren auch schon zusammen.
Oh, wow.
Und auch da haben wir ja festgestellt, es gibt ja eben nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern manchmal gibt es auch echt ordentlich Regenwetter und Sand im Getriebe. Und ich finde aber eine ehrliche Freundschaft und ehrlich miteinander sein, das ist wirklich das, was dich menschlich absolut trägt und auch wirklich stärkt.
Genau.
Ist sehr schön, euch dabei zu sehen. Kommen wir trotzdem noch mal ein bisschen hier zurück zum Jante und zu eurem Konzept und zu dem, wie eure Leidenschaft euch hier führt. Ihr habt ja ein Team. Ist dieses Team von Anfang an auch mit dabei oder habt ihr da viel Wechsel? Wie verhält sich das so?
Mittlerweile ist keiner mehr dabei. Der
Von Anfang.
Nee.
Aber das ist ja auch nach 9 Jahren utopisch.
Ja.
Also, in der Gastro sowieso mit Corona und allem, was dazwischen war.
Ja. Aber wir haben immer noch extrem gute Kontakte auch zu den alten Mitarbeitern, also gerade diesen Stützpfeilern an Mitarbeitern wie den ersten Sous-Chef, der
Lars,
die ersten 3-4 Jahre, der mit mir hier die Decke gestrichen hat am Anfang und allem. Der ist aber jetzt in Australien, hat auch einen schlauen Weg gemacht, muss ich sagen. Und die ganzen anderen, also wir haben da schon noch sehr, sehr viele enge Kontakte. Die jetzt da sind, sind auch schon relativ lange da, also von vier bis drei Jahre. Aber Gastro ist natürlich immer ein stetiger Wechsel. Ne? Das Gute ist ja, dass wir uns beide haben, dass das zumindest eine Konstante von in der Küche und im Service ist. Ne?
Genau, da bist du halt immer, gehst du halt immer auf Nummer sicher. Ne? Da, du hast ja dann immer, so, ich sag jetzt mal, die Heads sind halt immer da, ne? Und das ist halt wichtig, dass du da die Sicherheit hast, weil sonst wird es schwierig. Also wenn ich jetzt alleine hier wäre mit dem Ganzen und hätte ständig irgendwie einen fliegenden Küchenchef, dann wäre es halt nicht die gleichbleibende Qualität.
Ja, absolut.
Und das ist halt und umgekehrt genauso.
Ja,
ne?
Ja,
also wenn da hier vorne immer wieder jemand hätte, der kommt und geht, dann ja.
So Qualität und solche Sachen und Eigenständigkeiten, sage ich jetzt mal, was ein Restaurant angeht, also wo es halt nicht heißt, okay, es ist halt eine Bandbreite von anderen, entwickelt sich natürlich auch über Jahre und dafür brauchst du halt die Konstanten, ne? Dass du da halt diesen Weg, weil sonst fängst du ja immer wieder von vorne an. Ne? Dass du trittst ja dann nur auf der Stelle gefühlt.
Was das Schöne ist, wenn man euch ja auch auf den Social Media Accounts folgt, insbesondere also auf dem von Jante, aber auch von dir, Mona, da sieht man sehr schöne Stories und ich finde tatsächlich, die Stories sind sehr authentisch und zeigen aber auch, wie gut euer Teamleben hier funktioniert, indem du nämlich in die Küche gehst und den Männern auf den Sack gehst.
Ja,
also das ist ja, kann man ja konsequent sagen.
Genau.
Und das hältst du filmisch fest. Das ist sehr amüsant. Und mittlerweile machen sie auch kein Hehl daraus. Also die verdrehen schon nochmal die Augen, wenn
klar.
du kommst. Weil die einfach dir zeigen, okay,
ja, das ist halt so.
Schleich dich.
Ja, genau, schleich dich.
Also ich kann
sie
das
kommt
nur,
dann auch immer in den perfekten Moment.
Ja, natürlich. Das ist die Grundvoraussetzung,
ich glaube,
dass man immer im falschen Moment erscheint.
Ich habe damit mal angefangen und dann, ich habe diese duale Kamera entdeckt. Ich dachte, oh geil, was ist das denn für eine Funktion, ne? Weil ich finde es halt immer schwierig, wenn ich nur diese eine Seite filme, aber man sieht halt dann mich nicht. Ich kriege oft dann mal, also wir haben einen so einen komischen, der ist aber auch nicht ganz Taco, der schreibt immer, was soll denn das? Aber da denke ich mal, dann guckst du nicht hin. Aber die meisten feiern das wirklich ab, weil du halt, es ist ja wie so ein Interview führen, ne? So, und du siehst dann halt immer so diese Gesichtskomik auch dabei und ist es halt einfach auch mal ein anderer Einblick in diese Küche und hinter den Kulissen, weil ich möchte ja auch, dass die Gäste oder auch gerade junge Gäste einfach auch mal ein Feeling dafür haben, ne? Die sehen immer nur Sterne-Restaurant und wissen eigentlich gar nicht, was sie, oder denken immer nur, es erwartet sie dieses steife Konzept. Und das wollen wir ja lösen. Wir wollen ja nicht, dass es so ist. Natürlich geht es natürlich hier vorne nicht so ab wie in der Küche. Aber wir sind ja, die Jungs gehen ja auch mit raus, ne? Und wir haben ganz oft Gäste, die sagen, Mensch, dich kenne ich doch, dich habe ich schon gesehen auf Instagram. Und das, ich glaube, das gibt so ein Stück weit mehr dieses Gefühl von, ich habe schon mal irgendwie so eine Nähe zu denen.
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, also wir haben bis jetzt nur positive, ja, Erlebnisse mit
Gästen. Ja, weil es ist halt super authentisch, weil ich finde auch, und da sagst du, was sehr wichtig ist, also ihr seid ja selber halt auch jung. Ihr seid Anfang 30-jährige Menschen, die das hier mit sehr viel Substanz und sehr, sehr lange schon machen. Also wenn du schon mit 23 deinen ersten Stern hattest, dann reden wir ja nicht von einem kleinen Hasi, sondern dass du weißt schon, was du tust, und bei dir ist es genauso. Und ihr zeigt halt einfach sehr, sehr gut, dass Sterne-Gastronomie auch Spaß machen kann. Ja, das ist so ein bisschen etwas, wo wir ja echt in Deutschland wirklich noch lernen müssen. Es ist eben nicht immer nur so ist, dass du stocksteif und irgendwie super doll angezogen, sondern dass du sein darfst in so einem Laden, wo du Heidenkohle ausgibst und irgendwie es auch schön sein darf und dass man auch lachen darf. Und
genau, richtig.
Sehr, sehr wichtig und cool. Und ihr seid da echt tolle Vorreiter. Und das macht euch Spaß, euch dabei zuzuschauen. Jante, was bedeutet Jante und was ist das hier für ein Ort? Was war das vorher?
Jante bedeutet, kommt aus dem Skandinavischen, das ist dieses Jante-Loven-Gesetz. Steht im Endeffekt für Gleichheit, ne? Dass wir alle gleich sind, dass wir im Team arbeiten, ne? Dass keiner alleine irgendwie was erreichen kann. Das ist ganz wichtig, weil wir, egal ob Toni oder ich oder nur Toni, dass wir beide das, was wir hier machen, nicht alleine erreichen könnten, sondern nur als Team. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und das auch wir ganz oft signalisieren, es halt auch für den Gast gilt, ne? Dass der Gast nicht denkt, dass er höher oder besser ist als wir, sondern uns oder vor allem unsere Leute auf Augenhöhe begegnet und das auch so, ja, sich auch so verhält. Ganz oft natürlich eine Generation oder auch junge Leute, die dann meinen, weil sie hier halt vielleicht auch 1.000 Euro am Abend lassen, dass sie dementsprechend unsere Leute als, ja, Bedienstete behandeln müssen, und das wird schwierig, und da sind wir auch ganz knallhart und sagen dann, hier ist die Rechnung und sie dürfen gehen, weil das machen wir nicht, lassen wir nicht mit unseren Leuten machen, auch nicht mit uns. Da sind wir das falsche Konzept. Da müssten sie vielleicht dann doch ein anderes Viertel aufsuchen, ja, und das, ja, ist dann auch immer wieder, was wir versuchen zu kommunizieren, dass es halt auf unseren Namen zurückgeht. Und das sind so 12 Gebote? Ist das immer 10 Gebote? 12 Gebote?
12.
Ich verwechsel das immer. Das ist so eine, ist wie Links- und Rechtsschwäche.
Oder Sven und Jens?
Ja, oder Sven und Jens. Sven und Jens. Oh, stimmt, ja. Weiß nicht, das ist ganz komisch. Und da hat man damals auch so in diesen Dörfern halt angewendet, ne, dass man, ich meine, man kennt das ja damals, das Mittelalter und so, hat man auch Religion und so weiter, einfach um diesen Umgang ja miteinander besser durchzuführen, hat man halt diese Gebote angewendet, dass man sich da halt nicht irgendwie gegenseitig, ja.
Es gibt immer noch denen, die danach leben, so, ja, oder die das ein bisschen eingeprägt kriegen. Es gibt aber auch viele, die sehen das positiv oder negativ,
ja,
egal auf welcher Richtung du kommst. Also wir hatten schon denen hier, die gesagt haben, ja, das haben wir auch zu Hause und so. Und dann hatte ich jetzt ein halbes Jahr her, nicht denen, die sagt das aber schon negativ eingestellt. Ich sage, ach so, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Ne? Und
okay.
Also das ist immer so ein bisschen, weil es natürlich immer von beiden Seiten zu betrachten ist. Ja, man soll sich nicht über jemanden stellen, nicht unter jemanden. Also es könnte über Arroganz, aber auch über Unterwürfnis. Und das ist aber das Gute, man kommt halt, wir werden selbst nach 9 Jahren immer noch gefragt, was das bedeutet. Also wir haben echt ein ganz gutes Konzept dafür entwickelt, zumindest 10 Minuten damit vollzukriegen im Artikel.
Ja, es sind im Endeffekt so kulturelle und politische Umgangsformen, die man da halt so anwendet. Und
aber war das selber so eine tragende Nummer, dass ihr euch da echt voll Gedanken gemacht habt? Oder war der einfach irgendwie ein bisschen blau und habt dann, wir jetzt.
Es war so, es war so, dass wir halt, also auch zu dem, was es vorher war, es war ja vorher ein Toilette, also ganz früher, vor 30, 50 Jahren, war es halt ein öffentliches Toilettenhäuschen vorne.
Okay.
Weil wir haben ja hier oben
Der
vordere Teil, den Bahnsteig, wo jetzt auch die Toiletten wieder drin sind. Und hier wurde angebaut. Also es war vor uns schon Gastronomie drin. So. Und es sah alles sehr, sehr scheckig aus. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und es stand halt 2 Jahre leer. Und die Vorgänger haben halt nichts gemacht. Der Vermieter hat nichts gemacht. Also es war wirklich krass. Und die visuelle Vorstellung war halt schon da. Ne? Von den Farben, dieses Anthrazitblau hatte ich schon im Kopf. Dass wir mit Holz viel machen, war im Kopf. Also schon diese skandinavische Richtung, ne? Nicht zu kühl, aber schon ein bisschen clean. Und dementsprechend sollte natürlich auch der Name von dem, es sollte jetzt nicht Mona Toni sein oder unser, also das ist ja doof. Und dann hat Toni was gelesen und hat dann mich sofort angerufen und gesagt, hey, ich habe da was gesehen und da ging es um das Jantelovengesetz und ich finde, das klingt total cool, wenn wir das abkürzen könnten aus Jante einfach, das wäre doch der Name. Und dann sage ich, Toni, das ist mega. Und hat er mir das erklärt, so, ne, mit diesem auch Team und so. Ich sage, das ist unser Name. Und das war der erste, wir hatten vorher keine andere Idee, das war der Name, den haben wir sofort dann mit so einem komischen Logo, so eine App, so Logo haben wir das dann versucht zu entwerfen und da stand der Name. Aber das ist jetzt nicht das, das haben wir natürlich mit unserem Grafikdesigner dann.
Natürlich, irgendwann mal kommt dann auch der Grafikdesigner, ne?
Aber der erste Versuch war dann so, ja, da hieß es dann Jante und das war dann das Baby, was geboren ist, ne?
Und das Gute war bei Google gab es kein anderes Restaurant mit Jante. Das heißt, da muss man auch nicht viel investieren, um dann ganz oben immer zu stehen. Ja.
Also ist das heute wahrscheinlich noch so, nee, oder? Ja.
Es gibt Felgen, die heißen Jante, Felgen. Aber
ein Musiker.
Musiker, ja.
Aber kein Restaurant.
Nein, kein Restaurant.
Hey, Glückwunsch,
es gibt ja, es gibt noch irgendeinen Italiener oder Spanier, der das mit drin, aber das ein Restaurant, aber das ist nichts Nennenswertes.
Aber hier nicht bei uns.
Nicht hier.
Trotzdem ist es ja irgendwann mal so, dass es, wenn man so einen Schritt geht, hat man ja so einen inneren Antrieb, sich unbedingt selbstständig machen zu wollen. Und Toni, über dich haben wir herausgefunden, dass das bei dir sehr stark ausgeprägt war. Also du wolltest dein eigener Chef schon recht früh werden, zumindest
das
sagen, dass die Recherchen.
Recherchen ist ein
schwieriges Wort. Das investigative Team hat das herausgefunden.
Es ist so, Monas Lieblingswort bei mir ist Architekt.
Architekt.
Weißt du, er hat immer mit
Architekt.
Es ist schon, also was heißt, dass es in der Selbstständigkeit ist wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ein leicht autoritäres Problem wahrscheinlich habe.
Was?
Außer bei Mona.
Gut gemacht.
Da bin ich schon hörig in vielen Sachen. Nein, nein, aber es ist schon so, dass dann irgendwann ich dann auch gemerkt habe, dass ich immer anstößig bin, wenn ich einfach zu viele Fragen stelle oder zu viel hinterfrage. Und das ist natürlich, wenn du eine Ausbildung anfängst oder irgendwo arbeitest, dann nicht so gewollt, weil das ist dann schon eher immer das Thema, das ist so, weil wir das so sagen. Und ich dann auch das nach und nach gemerkt habe, dass mir das halt nicht so passt. Also ist es wahrscheinlich daraus hin eigentlich, ich weiß nicht, ob das psychologisch bedingt ist, darauf wäre es dann eh hinausgelaufen, ob es nur Kochen oder irgendwas anderes ist, dass ich mir ungern was sagen lasse und lieber meine eigenen Fehler mache.
Also eine gewisse Sturheit und ein gewisser Eigensinn. Ist spürbar.
Ich würde schon auf Sturheit viel gehen, aber
ja.
Ja, genau. Genau, ja, und so ist es dann, und mit Mona habe ich dann relativ jemanden gefunden, dem das ähnlich geht. Und so hat sich das ganz gut gepasst, ja. Also wir haben immer noch Stursinnigkeiten zwischeneinander, gerade wenn es auch mal um Gerichte geht oder um neue Sachen oder, aber das können wir ganz gut ausspielen.
Das heißt also auch
Also wir sind zusammen stur.
Das ist wunderbar, das ist gut. Aber da Basisdemokratie oder ist es da schon tatsächlich so, also die Küche ist dein Bereich und du hast Visionen und dann denkst du dir so, okay, mit dem Team in der Küche, wir machen das jetzt so oder muss das die Chefin hier auch wirklich alles absetzen?
Es ist schon immer der härteste Konkurrent ist sie schon immer, wenn wir dann die Foodshow machen. Also ich sage ja immer, bei neuen Sachen, wenn wir nicht bespuckt werden, dann haben wir es geschafft.
Oh, mein Gott. So schlimm bin ich. Der arme
Kerl,
oder?
Nein, ich meine auch bei den Gästen. Ich sage immer, es dauert natürlich, Gerichte entwickeln sich ja auch über das Kochen dann auch manchmal. Ne? Also wenn du die Gerichte auf die Karte nimmst, du kannst ja 10-mal probieren, aber dann merkst du, okay, das und das, die Schraube muss auf jeden Fall gestellt werden und. Es ist natürlich schon so, dass ich die Kulinarik vorgebe, aber ich mir da auch durch das Alter immer mehr auch reinsprechen lasse, weil ich gemerkt habe, es ist halt, du verkopfst halt, ja, oder du, das ist ja so Kill Your Darling, Kill Your Darling Ding. Du hast so ein Gerichte, wo du sagst, das ist es halt, ne? Also ich habe mich da reingesteigert und das funktioniert. Und dann ist es auch ganz gut und das muss man auch annehmen lernen. Also auch an die jüngeren Köche und Zuhörer muss man da auch mal ein bisschen die Eitelkeit zurückstecken, dass man nicht der Typ ist, der das als erstes isst, das erste Mal sieht, das erste Mal macht. Und dann ist es ganz wichtig, dass man es halt auch versteht. Deswegen geht es auch ein bisschen um Verständnis für die Gerichte, was am Anfang auch schon gesagt wurde, ist, dass wenn du das jemand präsentierst, kannst du so viel erklären und so viel Bullshit-Geschichten drumherum bauen. geht es ja trotzdem um dieses erste Mal, also ob es Edibility ist oder Temperatur oder zu viel Säure oder. Und dafür ist halt Mona auch da, ne? Also die kriegt auch kein Gericht vorher, also die weiß auch meistens nicht, also sie kennt Kundprodukte, aber die weiß nicht, was es vorher gibt, dass man wirklich diesen ersten Eindruck halt auch hat, wo es hingeht. Natürlich wird es jetzt langsam über die Jahre einfacher, weil wir ja eine Linie gefunden haben und jetzt nicht auf einmal asiatisch kochen, aber es ist trotzdem immer schon dieses... es könnte schon ein bisschen mehr dünner sein und es lässt sich schon, Mona isst manchmal auch wirklich, sie krabbelt dann auch alles auseinander. Und dann
ist es halt ich auch gucke mir den Teller an, ich muss ja wissen,
genau. Was ist. Und dann wird es halt auch schwierig, manchmal zu
will
essen.
Will man entdecken.
Schlimmster Gast. So. Ja, ist der schlimmste Gast der Welt.
Aber dann ist es genau auch das so, weil das Gericht steht halt auch und der Schaum ist drauf, aber Mona muss halt noch ein Foto machen und nochmal fragen, was drauf
Instagram.
Ist.
Das nennt man Instagram.
Und dann weißt du, aber dann weißt du halt ja auch, der Gast ist ja genauso.
Richtig.
Ja. Der Gast ist ja genauso. Und dann schmeißt du auch viele Sachen vorher halt weg.
Ja.
Ja, also wo du sagst, okay, das funktioniert sowieso nicht. Wir brauchen die Zeit, weil der Gast will es auch doppelt erklärt haben. Wir haben es auch schwierig. Und es muss ja immer essbar sein. Und deswegen sage ich, es ist schon sehr, sehr hilfreich, von außerhalb einen Sparring-Partner zu haben. Das andere mache ich ja mit den Jungs in der Küche, dass wir da immer drüber reden. Aber dass du so diese Erstgasterfahrung auf jeden Fall auch abwickeln kannst. Ne? Und ich scheue mich da auch nicht zu sagen, okay, wenn wir jetzt im Menü, das passt halt besser mit den Weinen, wenn wir da eine stärkere Jus machen und das passt zum Gericht, dann mache ich das auch. Also dann, es geht ja ums Gesamterlebnis, das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht um mein Ego. Also das ist ja, es geht ja darum, dass die Leute hier einen Arsch voll Kohle durchbrennen. Immer noch zu wenig, wie ich finde, aber für Deutschland und Europa, was die Preiskategorie angeht und für die Arbeit, die geleistet wird, auch von den Mitarbeitern, sollte es dann trotzdem on point sein. Und das ist dann genau dafür wichtig.
Ja, aber super entscheidend auch, finde ich, schon das Thema Ego, weil das ist ja schon etwas, was über diesen ganzen Sterne-Thema ja irgendwie auch steht. Mhm. Also du hast, das ist so vielschichtig mittlerweile und man fragt sich so ein bisschen, oder ich frage mich das oft, was ist jetzt alles so der Endgegner der Sterne-Gastronomie? Also zum einen hast du halt diese Chefs, die irrsinnige Egos mit der Zeit entwickeln, wenn dann noch irgendwie Fame und Fernsehen oder sonst irgendwas dazukommt, das macht es oftmals nicht besser. Dann hast du aber wieder dieses Neue und es ist seit 10 Jahren wirklich Realität, dieses, dass jeder Gast, der hier sitzt, einfach safe sein Smartphone dabei hat und jede Leistung von dir dokumentieren wird, was gut wie schlecht sein kann.
Ja, das stimmt schon. Es ist verrückt, es gibt ein relativ populäres Beispiel hier, was Mona mir erzählt hatte. Wir hatten einen sehr, sehr guten Weltmeistertorhüter da. Ich muss ja schon sagen, dass er Weltmeister ist. Und da war das ja verrückt zu sehen, dass der das Handy gar nicht benutzt hat.
Ja,
also er hat wirklich den ganzen Abend einfach sich berieseln lassen.
Wie schön.
Ja, wie
das hat
schön.
Mona sofort gesagt.
Der war mit seiner Freundin da, Frau. Ja. Und ich habe gesagt, ich sage, guck dir das an.
Selbst wenn sie nicht da ist.
Seltenes Bild.
Naja.
Wir haben hier ein Pärchen sitzen, die das Handy nicht auf dem Tisch liegen haben und auch selbst wenn einer auf Toilette gegangen ist, es hat keiner aufs Handy geguckt oder irgendwie, sondern haben den Raum angeguckt, haben in die Runde geguckt. Also ganz, das ist mir sofort aufgefallen, da siehst du mal. Ja, die haben sich das wirklich auf diesen Moment konzentriert und auf sich selber und das war ganz, ganz toll.
Aber ich kenne das auch, also ich bin ja auch immer so, also aufgefallen ist mir, dass man es nicht machen sollte im Alchemist in Kopenhagen, weil du bist da so überfordert von den ganzen Sachen und du willst alles mitnehmen, dass du es ja auch zeigen kannst, den Jungs zeigen kannst und sowas.
Ja.
Und du denkst dir, Alter, wir waren 6 Stunden da drin, ne? Und das ist so mindblowing, weil von Musik bis Inspiration und Essen. Und du denkst, Alter, du hast eigentlich die ganze Zeit nur das scheiß Handy in der Hand, um irgendwie ein Foto zu machen, die neue Dings kommt und so. Und dann denkst du, eigentlich müsstest du jetzt nochmal reingehen und das ohne Handy, dass du es einfach nochmal komplett verinnerlichen kannst. Und das ist echt schon schwierig. Und das war beim Noma auch so.
Ja.
Beim ersten Mal.
Wir waren letztes Jahr im Noma, hatten dann einen Tag vorher Bescheid gekriegt, dass wir am nächsten Tag kommen dürfen.
Ja.
Und wie ihr es beschreibt, du bist 6-7 Stunden da drin und bist einfach Overkill eigentlich.
Ja.
Und dann versaust du es dir selber.
Genau. Du kannst es gar nicht. Und beim zweiten Mal, wir waren Gott sei Dank dann, also was heißt Gott sei Dank, aber wir haben es ja gewusst. Aber wir waren dann noch eine Season später auch nochmal da. Und da machst du das nicht mehr so. Dann nimmst du also kurzes Handy, vielleicht ein Gericht mal fotografieren, aber Einflüsse sind halt.
Man ist immer in diesem Zwiespalt, weil ich erwische mich ja da selber auch. Ich möchte auch immer alles dokumentieren und dann das und das, weil das sind so Momente, weil du denkst, das willst du festhalten für dann mal irgendwann wieder. Gut, ob du es dir dann mal wieder anguckst, ist dahingestellt. Aber alleine dann wieder für Instagram oder sonst was, weil man möchte es ja dann auch teilen. Ne? Man will es teilen.
Oder aber perfiderweise auch nicht. Also Noma war es dann tatsächlich so. Das war so besonders für uns, weil also wir haben einen Tag vorher Bescheid gekriegt. Dann war da Tour de France, die gestartet ist in Kopenhagen letztes Jahr, absurderweise. Ja. Wir haben kein Taxi gekriegt, wir mussten mit dem Fahrrad dorthin fahren. Ja.
Da war es erstmal
schöner Weg. Aber es war dann erstmal so, okay, ich habe mir die Haare gemacht. Ja, was soll das? Aber dann siehst du da diese lockeren Dänen, die halt alle mit dem Radl dorthin kommen. Ich auch wieder so, okay.
Ist halt so.
Und das war so besonders, auch wenn wir natürlich Fotos gemacht haben und uns abgefreut haben, wie kleine Kinder auch, war es trotzdem so, das war ein Erlebnis, das ich nicht teilen wollte. Ja. Es gibt ein Bild, das ich irgendwann mal auf Social Media online gestellt habe, wenn wir gewartet haben, bevor wir reingeführt wurden von mir selbst. Und sonst nichts. Ja. Und das ist irgendwie, das meine ich. Also wir befinden uns mit diesem Insta und mit diesem ganzen Thema, das ist spannend, wo sich das noch so hin entwickelt. Ja. Und trotzdem ist es auch so wichtig für eure Branche. Aber zum Beispiel, ich mache seit 20 Jahren Events. Das pusht natürlich auch unser Business total.
Absolut.
Es ist super wichtig, du kannst dich nicht lösen davon, aber eigentlich sind wir uns einig, das ist der Untergang von allem.
Ja, das Problem, zumindest von der zwischenmenschlichen Basis.
Mhm. Ja.
Ja.
Zwischenmenschliche Basis ist wieder eine gute Überleitung. Gastronomie und Freundschaften. Also, ich weiß ja, dass ihr unter anderem zumindest ein Paar aus der Gastronomie habt, mit dem ihr sehr gut befreundet seid. So haben wir uns nämlich kennengelernt. Nämlich schöne Grüße nach Berlin zu Sebastian und Janine Frank vom Horvath, die auch schon bei uns zu Gast waren. Wie seht ihr das Thema Freundschaften in der Gastronomie und wie seht ihr das für euch? Also, ist es schwer, echte Freundschaften zu haben, zu leben oder ist es genauso wie in jedem anderen Job, du findest halt die richtigen um dich herum und dann passt oder es passt nicht?
Also das Erste, was mir damals in der Ausbildung gesagt wurde von meinem damaligen Küchenchef, liebe Grüße an Herrn Leihmeister, Mona, du wirst ab jetzt wissen, wer deine wahren Freunde sind. Und dann sage ich, wie meinen Sie das? Weil du jetzt in der Gastronomie bist und anders arbeitest als alle anderen. Und wer jetzt noch Kontakt zu dir hält, das sind deine wahren Freunde. Und dann sage ich, ja, da haben sie recht. Und es ist erstaunlich, weil ich tatsächlich, klar, mit manchen Menschen gar keinen Kontakt mehr habe, aber ich mit wirklich meinen wahren Freunden bis heute noch, meine beste Freundin Sarah, seit dem dritten Lebensjahr, unzertrennlich. Und wir hören uns manchmal wochenlang nicht, aber wir fühlen uns und das ist halt das. Und dann hören wir uns mal wieder. Und das ist, sie ist genauso so viel beschäftigt und ist jetzt mittlerweile auch Mutter und die hat da vollstes Verständnis für. Und du lernst aber in diesem Job immer wieder auch neue Menschen kennen in deinen Stationen, wo du bist und somit auch Freundschaften. Und das verteilt sich dann in der ganzen Welt irgendwann. Ne? Der eine geht dann dahin, der andere geht dahin und dann merkt man auch da, bleibt dieser Kontakt bestehen oder nicht. Ne? Und manchmal hört man sich dann auch vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht. Oder Beispiel jetzt Lars, ne? Der jetzt in Australien ist. Das ist eine unterschiedliche Zeitzone, aber wir probieren immer wieder uns anzurufen, funktioniert nicht, da schicken wir uns mal eine WhatsApp. Trotzdem ist das eine wahre Freundschaft und die wird nie kaputt gehen, ne? Auch wenn wir uns halt nicht regelmäßig hören. So, und dann hast du sowas wie jetzt Janine und Sebastian, wo auch wieder das Schicksal einfach zugeschlagen hat. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht erklären, wie das entstanden ist, aber es ist auf einmal, ja, du kannst es, aber es ist auf einmal
siehst du viel
entstanden und es ist so eine wahre und herzliche, intensive Freundschaft geworden, ne, die jetzt auch schon über Jahre geht. Und wir sind beide in der gleichen Lebenssituation. Wir sind selbstständig mit einem Restaurant, mit einem besternten Restaurant. Wir sind beide liiert, also ich sage jetzt mal Janine und ich, mit einem Koch, ja. Und das Interessante unserer Freundschaft ist, dass wir von den Charakteren alle sehr ähnlich sind. Also Janine und ich fühlen sehr ähnlich. Und teilweise, auch wenn wir dann wieder zu viert, und wir teilen auch alle alle vier die gleichen, ja, ich sag jetzt mal Hobbys, ne? Also wir sind
Essen, trinken,
genau, ja.
Lachen.
Also, genau, das ist wirklich so. Wir sind auch, wenn wir unterwegs sind, da ist uns das auch egal. Also wenn wir dann, da leben wir das Leben. Also da ist jetzt keiner von uns, der dann sagt, ach nee, also da ist jetzt, müssen wir jetzt auch mal gucken, sondern ist doch egal, wir sind jetzt hier und da machen wir. Und das ist halt das Schöne. Also es sind so wirklich entspannte Freunde, das ist schon Familie, kann man sagen, das ist schon wirklich Familie, auch mit den Kindern und das ist so, ich meine, Du rufst die an und sagst, hey, ich fliege jetzt nächste Woche von Berlin, kann ich die Nacht bei euch pennen? Ja, klar. Dann schläfst du da mit im Büro und es ist scheißegal. Und
nicht im Büro, wer schläft da noch?
Nein, mit dem, also im Büro.
Mit dem, egal.
mit dem Hund, ja. Also das ist alles, also das ist einfach, und umgekehrt, die kommen hierher und es ist einfach, das ist so unkompliziert, ja. Und dann sind so Momente, wo dann Toni und Janine irgendwie, keine Ahnung, in Corona zum Beispiel, ne, mit diesen ganzen bürokratischen Scheiß, da sind Janine und Toni sind so ähnlich, ja, die teilen dann hier, was können wir machen, wie können wir, und Sebastian und ich sind dann halt sehr ähnlich, ne, wir sind beides so, ja.
Ich glaube, das hören auch die Zuhörer von der Redseligkeit.
Ja, das ist
was?
Das, ja, aber so, wir sind halt beide so dieses, ja, also wir sind so sehr, wir sind manchmal sehr gemütlich und wir, Sebastian und ich sind manchmal sehr ähnlich und dann sind Janine und Toni sehr ähnlich und dann so gibt's
atmen.
Aber, ja,
atmen.
Ja, es ist ohne Worte. Es ist wirklich wahre Liebe. Und wir wurden auch schon mal gefragt, ob wir schon mal, ob wir swingen. Weil man uns so oft zusammen sieht.
Um das aufzuklären, bis jetzt noch nicht.
Bis jetzt noch nicht, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, dachte ich, hä, wieso? Weil die aus Berlin kommen oder was? Macht man das jetzt so, ja?
Aber auch absurd.
Ja,
so, ey.
Ja,
also die Definition, so, ja. Nee, wir haben eine echt geile Freundschaft. Ja, wir mögen uns ja so hart und spüren
gedacht,
uns.
Hä?
Und so,
was?
Also, ihr poppt doch miteinander so in der Art. So, gedacht, nein.
Okay. So, herrlich.
Sebastian hat zwar gut abgenommen, aber es ist noch niemand.
Oh Gott, ich liebe schön. Es. Ja. Wirklich voll schön. Sind das auch Vorbilder für euch oder so generell? Also habt ihr Vorbilder aus der Branche, wo ihr sagt, okay, das sind die Leute, an denen wir uns irgendwie immer orientiert haben beruflich, oder seid ihr euer eigenes Role Model?
Ach nee, ich glaube, habe ich Vorbilder? Ich hatte natürlich, Vorbild war immer meine Mutter tatsächlich. So, das ist, glaube ich, immer das, die habe ich immer so als mein Vorbild genommen. So diese Stärke und dieses, ja, Disziplinierte und dann irgendwann, wo ich dann selber halt, ich sag jetzt mal, dann Frau war. Nee, da ich Vorbilder, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ist das jetzt schlimm, dass man sagt, man hat kein Vorbild?
Nee, also ich glaube, darum geht es gar nicht, ob schlimm ist. Ich glaube, es gibt oftmals keine. Vielleicht auch noch.
Weil ich glaube,
vielleicht werden wir jetzt, vielleicht ist unsere Generation, oder ich bin ja was älter als ihr, aber vielleicht seid ihr jetzt in der Lage, einfach Role Models zu werden, weil ihr es so geil macht.
Doch. Also das Einzige, was ich fand es immer eher inspirierend. Das glaube ich, sowas zum Beispiel Therese und Johnny Burr, sowas. Ne? Das ist auch ein Ehepaar, was in Holland jetzt 3 Sterne haben, die beide, da waren wir auch schon. Ich finde die inspirierend. Ich finde, das ist eine tolle, starke, taffe Frau, die mit ihrem Mann, das ist auch so ein cooler Typ, die machen das, und das finde ich, das ist jetzt kein Vorbild, ne, wo ich sage, oh, ich will so werden wie die oder so. Das ist, ich finde es eher inspirierend, und es motiviert mich, ja, weil wenn ich die sehe, dann denke ich mir, geile Leute, ja, die machen das schon so viele Jahre und sind immer noch so motiviert, und das ist
wenn so eine Kraft da,
genau,
ist,
ja,
ne?
Genau.
So Power,
und du,
ja,
fühlst das, und dann steht die da und der ist alles scheißegal, die zieht sich an, wie sie will, und die läuft da durch und ist einfach im Raum und strahlt diese Aura aus, und du denkst, ja, boah,
Alter,
geile Frau,
geil.
Geile Frau, wirklich. Und das finde ich, es inspiriert mich. So, und ich glaube, das ist eher das, aber ein Vorbild, wie gesagt, das war immer meine Mutter. Und sie auch heute noch, weil das ist, was sie leistet, was sie tut, das ist unglaublich. Ja,
du?
Ja, ich glaube auch, ja, es ist schwierig. Also natürlich, wenn man anfängt mit Kochen und so, gibt es so die Großen, also der Größte so unserer Generation, also meiner Generation des Kochens, ist halt schon Rezepi.
Ja.
So, es ist genau der Jahrgang, der hat das nur mal, glaube ich, weltbeste Restaurant ist, habe ich gerade die Ausbildung abgeschlossen, das erste Mal. Und es ist natürlich schon, und man merkt ja auch, was er für einen Inbegriff der Gastronomie getan hat jetzt in der letzten Zeit. Wobei man da sagen muss, Vorbild ist halt auch das falsche Wort. Natürlich ist es auch irgendwo inspirierend, aber man muss, und das, es fehlt eh in der heutigen Zeit, egal in welchem Job, durch dieses ganze Instagram, TikTok-Scheiße. Jetzt habe ich Scheiße endlich
mal. Endlich! Ich habe so lange gewartet.
Tschüsschen!
Wow!
Ja, du hast gar nichts mehr. Du hast nichts mehr.
Shampoo-Sandy hat einfach geliefert. Sorry.
Was ich dazu sagen muss, ist halt, es ist natürlich in der heutigen Zeit, und das hat mir oder uns früher auch extrem geholfen, dass man natürlich sehr, sehr schnellen Zugriff hat auf
was geht gerade ab? Ne, was geht gerade ab? Was geht in den Restaurants? Aber wenn du jetzt mal durchscrollst, sieht eh alles gleich aus, gefühlt. Ne? Also es ist schwierig. Und irgendwann ist es dann halt schon so, okay, du hast die Läden auch angeguckt und du warst dann auch mal da essen. Und das ist viel, viel wichtiger, dieses Feuer dafür zu haben, also jetzt mal auf die Gastronomie gemünzt, sich da einfach mal anzugucken. Aber du weißt doch, dass du nie ein Noma sein wirst. Du weißt doch, dass du nie in Franzen sein wirst. Und das ist doch auch scheiße. Es ist doch auch scheiße, dass du irgendwie anstrebst, genau dasselbe oder genauso zu machen wie jemand anders. Weil du musst dich ja auch auf dieses, du hast ja einen ganz anderen Background oder du hast eine ganz andere Umstände in deinem Laden und dein Leben ist ein anderer Umstand. Und dann versuchst du auch einfach gut zu machen. Für junge Leute ist es extrem wichtig, das zu sehen, was geht, was passiert. Und aber ich erwische mich ja auch immer mehr, wo ich dann sage, Alter, okay, nee, es ist ja ganz gut und schön und den nächsten Mikrowellen-Sponge, also Profis wissen, was das gemeint ist. Da
spannend, können, vielleicht erzählt das uns noch, wenn er noch ein bisschen
was. Ja, ich kann schon sagen, es ist hier so eine Mehl-Mandelmasse mit Farbe, die du in so einem Plastikbecher in die Mikrowelle ballerst, die aussieht wie so ein Korall. Und jeder von uns hat sie wahrscheinlich mal auf dem Tisch gehabt und ich denke so, boah, was für ein Scheiß. Und jetzt noch das nächste, wo ich, also das darf gar nicht zu sehr abheben, sonst bin ich auch gleich wie Sebastian. wobei ich auch völlig befreit bin, sind diese Silikonmatten für 60 Euro aus Holland, wo vier Formen drauf passen, wo jeder irgend so eine Eiweiß-Mehlpampe reinschmiert und abdeckt. Egal wie beschissen der Teller aussieht, du machst so ein Ding nochmal drauf, das den ganzen Teller abdeckt und das ist es jetzt. Und das ist halt das geht natürlich durch Instagram, TikTok, whatever, relativ schnell. Aber du weißt halt nie, wie es schmeckt. Also geh halt in die Läden, guck dir es an, zieh raus, was du brauchst oder lass dich inspirieren, werd dadurch erwachsen und mach halt einfach dein eigenes Ding und so. Das habe ich irgendwann durch vor fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht auch mal gecheckt, dass es das viel wichtiger ist, dass du einfach dich darauf fokussierst, was du machst und das funktioniert ganz gut.
Aber tatsächlich ist es ja irgendwie so dieses, dass du, das beißt sich halt. Du hast zum einen diese Scheinwelt, wo halt alles immer so ist, dass es möglichst gleich eben ist. Auch diese ganzen Läden ist ja auch beispielsweise in München so. München ist ja eigentlich drittgrößte deutsche Stadt. Sau viel Kohle da. Ästhetisch ohne Ende. Und es macht einen Scheißladen nach dem anderen auf. Wirklich. Das ist, also natürlich haben wir viele geile Perlen.
Ja, ja.
Zweifelsohne. Und ich meine, auch super im Sternebereich. Ich meine, Jan beispielsweise, oder das Tantris. Ich liebe das Tantris.
Ja.
Und da spürst du nichts mehr. Und das ist so schade. Weil diese ganze Authentizität, über die aber wiederum alle reden, weil das willst du ja auch verkaufen, die gibt es halt einfach nicht. Und du hast vollkommen recht. Ich finde gut, dass hier Authentizität ist. So, wir machen kurz einen Fragenhagel, bevor wir dann zu unserem Ende allmählich kommen. Also Fragenhagel sind entweder oder Fragen. Ihr haut jetzt einfach raus. Dürft ihr auch jetzt gleichzeitig. Bauch oder Kopf?
Kopf.
Bauch.
Gut. Laut oder leise?
Laut.
Leise.
Planung oder Improvisation?
Improvisation.
Wein oder Bier?
Wein.
Sehr gut. Morgen oder Abend?
Abend.
Großstadt oder Land?
Land.
Großstadt. Schland, ja.
Schland.
Hochzeit oder wilde Ehe?
Wilde Ehe.
Ja.
Ich oder wir?
Wir.
Wir.
Amüs oder Amore?
Amore.
Amore.
Halb voll oder halb leer?
Voll.
Voll.
Und Hannover oder Berlin?
Hannover.
Sehr gut. Also ich würde sagen, das war jetzt ein ganz gutes gemischtes Doppel.
Ja.
So soll es ja auch sein irgendwie. Beide Hannover, spannend.
Ja.
Das spricht sehr hier für diesen Ort, der mittlerweile eure Heimat ist. Aber ihr kommt hier nicht her, beide nicht, oder?
Mm-mm.
Wie hat es euch nach Hannover verschlagen? Warum? Gut, das
war der Job. Ich hatte ein Jobangebot in der Uendele und dann habe ich gesagt, ja. Das ist doch, klingt doch super, mache ich. Und
die Ole Dele ist in Hannover,
ja, gibt es den Laden noch? Burgwedel. Nee,
Burgwedel
gibt's nicht
außerhalb,
mehr.
Ja.
Okay. Also es ist 40 Minuten Autofahrt.
Mhm.
Also da habe ich dann angefangen und deshalb bin ich nach Hannover gekommen und bin dann auch relativ schnell, ich komme gewöhnlich aus Wolfsburg, also da hast du halt eine Innenstadt, aber ich komme vom Land, also ein Dorf. Wolfsburg ist halt auch eigentlich ein Dorf, aber es nennt sich halt Stadt.
Aber das ist ja auch nicht weit weg von hier, oder?
Nein, du, es ist 40 Minuten Autofahrt.
Also du bist wirklich hier 40 Minuten.
Ja, also
du bist Niedersächsin.
Ja. Gebürtige, ja, genau. Und genau, und deshalb war Hannover für mich auch eine schöne Alternative. Es ist nicht zu groß, du hast aber trotzdem Auswahl und ja. Und eigentlich, ich muss sagen, München.
Schon schön.
Ja, das ist schon so. Ich mag diese Lebenseinstellung, die Leute, das ist schon, ich finde es schon cool. Und da, wir haben letztens, haben wir beide uns so unterhalten und da habe ich gesagt, in welche, wo würdest du, wenn wir jetzt sagen, Hannover, einfach so, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, brechen wir ab, wo würdest du hingehen wollen? Und dann war so Österreich oder halt München.
Halt die nördlichste Stadt Italiens auch. Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen so, von Italienern bestätigt.
Ja.
Und du so, Hannover?
Ich bin 2006 nach Hannover gekommen, mit 16 zur Ausbildung.
Ach ja, da hast du ja gesagt, da warst du schon das erste Mal da, bis dann...
Genau, ein Jahr nach Berlin.
Ein Jahr nach Berlin ins
Adlon. Und dann wieder zurück, genau, genau. Und ich bin halt vom Dorf in die Großstadt gekommen. Großstadt. Ich habe jetzt gerade Klammern gesetzt, Großstadt.
Wie groß ist Hannover? Wie viele Menschen leben
hier? Wir schaffen es jetzt bald auf eine Mille.
Ja, ich glaube
habe ich jetzt das vor kurzem gesehen. Ja,
aber mit, das ist schon Umland.
Aber mit Umland sind es, glaube ich, 1,3, meine ich. Und das ist schon ein Speckgürtel, sag ich jetzt mal. Und das dazu zählt auch Burgwedel,
ja.
Was... 15 Minuten entfernt ist. Und es geht. Es passt auf jeden Fall. Ist halt der Landeshauptstadt, ne?
Also, ja, das ist tatsächlich so. Also in der Wahrnehmung, wenn man eben nicht aus Hannover ist oder, glaube ich, aus Süddeutschland zum Beispiel kommt, ist Hannover für mich ein bisschen wie Bielefeld, so eine Stadt, die irgendwie, also jeder kennt den Namen.
Ja.
Irgendwie.
Ja, ja.
Also ich war, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, ich war vor 16 oder 17 Jahren in Hannover, auch nur einmal bisher, da war ich auf einer Messe. Da habe ich auf einer Messe gearbeitet, zwei Tage lang. Und ich weiß, dass wir tagsüber wie abends betrunken waren. Einfach zwei Tage.
Ja.
Und das ist meine Erinnerung. Es war lustig, aber mehr Erinnerung habe ich einfach nicht von Hannover, jetzt bin ich wieder hier.
Ja, siehst du.
So, und jetzt, heute also ich bin auf einem guten Weg.
Ja, ja. Schaffen wir noch ein paar, keine Erinnerungen. Ja.
Nein, also insofern scheint es aber hier trotzdem eine spannende Stadt auch zu sein.
Ja.
Es gibt ja auch hier mehr als nur euch. Also sprich, es gibt schon auch eine belebte Dining-Szene, könnte man sagen. Geht ihr denn selber gerne auch essen?
Ja.
Ja, oder kocht ihr lieber eher, wenn ihr
dann
mal...
Nein.
Nein. könnt ihr kochen?
Also Toni, ja, ich kann tatsächlich die einfachen Dinge.
Was ist das?
Nudeln mit Tomatensauce. Ich sage immer Monis Flotter Pott. Das bin ich. Also da, ich weise auch die Jungs da gerne mal. Ich mache mal immer so gerne auch hinter den Kulissen mal so einen kleinen Kochkurs für unsere Jungs in der Küche.
Die freuen sich
das
da
auch, genau.
Damit sie auch was lernen.
Damit sie auch was lernen, wie es dann auch mal schnell geht in der Küche. Und das zeige ich denen dann auch gerne.
Ja.
Und sind auch immer wieder überrascht. Dass auch
Überrascht sind sie auf jeden Fall.
Dass es auch einfache Küche gibt. Nee, also halt die normalen Sachen. Ne?
Aber wir gehen auch gerne essen.
Wir gehen eigentlich sehr gerne essen, ja. Weil das ist...
Aber wir essen halt vier Tage die Woche hier.
Ja.
Einen Tag meistens bei Monas Mutter.
Bei meiner Mutter, genau.
Und die anderen Tage überleben wir dann, was das Kind will.
Also einen Sonntag in Hannover zum Beispiel, weil sonntags habt ihr vermutlich frei.
Ja.
Wo geht man dann hin? Zur Mama.
Genau. Bei uns ist sonntags Familien, also wirklich Hof Schrader. Da ist dann alle, mein Bruder, mein Daddy, alle sind da.
Ihr habt da einen sehr entzückenden Esel auch.
Zwei. Pepe und Nemo.
Oh Gott, dann heißen sie auch noch Pepe und Nemo.
Ja.
Mama, was ist hier los?
Ja, Pepe wurde mit der Flasche großgezogen. Das heißt, er ist wirklich wie ein Baby. Das ist der Größte und das
ein
ist wie ein
Flaschenesel.
Ja, genau. Der hat seine Mama verloren bei der Geburt und der ist wirklich, Für den wir machen für Tiere alles.
Ja,
und da ist dann immer Familientreffen jeden Sonntag. Und Montag, wir haben ja drei Tage zu. Wir haben ja Sonntag, Montag, Dienstag. Genau, Montag, Dienstag gucken wir dann immer. Es gibt dann auch mal einen Dönertag.
Sehr anständig, sehr
gut.
Ja,
genau. Und dann einen Tag irgendwie gehen wir dann irgendwo essen.
Weil das wäre jetzt so eine Frage, gibt es eine Kollegin, Kollegen, Betrieb, den ihr gerne unterstützen wollt und empfehlen wollt?
Wir gehen sehr, sehr gerne ins Gasthaus Müller in Göxe. Das ist eines...
Auch sonntags?
Ja, auch sonntags. Eines der wenigen Gasthäuser hier. Also wir haben wirklich... wir haben im Umland noch ein paar Gasthäuser, die sehr, sehr gut sind, aber das ist so eins, was jetzt, die haben dieses Jahr 500 oder 700?
300.
Oh Gott, ich weiß nicht.
20, glaube ich.
Ja, also siebte Generation.
Oh wow, okay.
Und da stehen die beiden Brüder in der Küche und vorne im Service ist dann, sind die Frauen, also Grit vor allem, die das da schmeißt und die haben eine unglaublich tolle Weinkarte. Die hat das alles sich in den letzten Jahren angearbeitet. Die hat damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt, hat beruflich was ganz anderes gemacht. Und das sind wirklich herzensgute Menschen. Und das ist wirklich da auf dem Dorf und da guckst du dann in die Felder rein und ist großartig. Schöne Terrasse, ganz, ganz toll.
Und herzlich.
Ja, sehr herzlich, ja.
Also nochmal bitte Namen des Restaurants.
Gasthaus Müller.
In Göxe.
In Göxe.
Man muss schon die Bremse anschalten in Göxe.
Ja, das fährst du vorbei. Sehr gut. Es sind drei Häuser.
Okay, ja. Eines davon ist das Gasthaus.
Ja, genau. Ja, genau. Sieht man eigentlich dann. Ja.
Tankstelle, Gasthaus, und Wohnhaus. Dann,
ja. Ja. Ja, schöne Grüße an unsere Zuhörenden. Wenn ihr in Göxe seid, bitte ordentlich bremsen und eine Rast machen. Wir kommen langsam zum Abschluss, ihr Lieben. Und zwar würde ich das gerne machen mit einem Blick in die Zukunft. Ihr seid beide noch jung, voller Tatendrang, Energie. Was sind eure nächsten Steps? Habt ihr irgendwas schon in der Hinterhand oder im Hinterkopf? Spill the Wine, irgendwelche neuen Ableger oder bleibt alles so, wie es ist, weil es geil ist?
Also ich glaube, wir haben, natürlich haben wir immer Ideen. Nur fehlt uns da oftmals nicht die Kraft, sondern eher das Personal. Das ist so das Hauptproblem gerade. Aufgrund der letzten Jahre, die jetzt relativ turbulent waren, ne, mit Corona, ganze Wirtschafts-Energiekrise, die ja da doch irgendwie so ein bisschen anstrengend war, starten wir jetzt in dieses Jahr hochmotiviert und hoffen, dass alles besser wird. Was heißt alles besser? Hoffen, dass es ein bisschen stabiler und nicht so
ersichtiger wird.
Ja, ne? Also jetzt mit der Mehrwertsteuererhöhung und so, das ist ja dann, ich meine, alles wird teurer und dann kriegst du das auch noch oben drauf. Das ist schon, ja, war am Anfang so ein Schlag ins Gesicht. Wir müssen aber sagen, dass wir das uns ein bisschen schwieriger vorgestellt haben. Die Gäste sind sehr gut drauf. Also wir haben bis jetzt einen guten Start. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Wir hoffen, dass der Sommer gut wird und dass wir ja da auch ein schönes Terrassengeschäft dementsprechend kriegen. Ja, und dann hoffen wir ganz stark, dass sich diese ganze Arbeitseinstellung der Menschen wieder ein bisschen erholt und wir mehr motivierte junge Leute bekommen, die Bock auf diesen Job haben, auf eine 4-Tage-Woche und ja, so ein bisschen mehr Leidenschaft am Gast haben. Hm. Dass wir da dann halt auch dementsprechend vielleicht nochmal ein zweites, kleines, süßes Konzept irgendwie aufbauen können.
Aber das hättet auch gerne. Ja. Also das ist langfristig schon...
Ja. Schon, also da haben wir auch Ideen oder eine Idee, aber das ist halt, wie gesagt, das hapert im Endeffekt nur am Personal, ne? Du brauchst halt Leute, auf die du dich da irgendwie verlassen kannst.
Und das macht er dann in München?
Ja.
Genau.
Ja, genau.
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 Jetset.
Pendeln ist ja alles.
Genau, das ist es. Das macht man ja jetzt einfach direkt in Jet steigen und einfach mal kurz runterfliegen. So schön nachhaltig auch. Habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps oder irgendwas, was ihr Weisheiten, Ratschläge, die ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt?
Naja, immer gut essen und gut trinken.
So, genau. Wir wissen Kohle nicht, wie lange
Kohle rauskloppen.
Und die 10% tippen beim Personal, ja, die ist noch ganz da wichtig. Sind.
Ja,
ja, das ist schön freundlich.
Das ist
sein.
Wirklich ein guter Appell tatsächlich. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass bei uns hier ziemlich viel rumgegeizt wird in puncto Trinkgeld, das ein oder andere Mal. Der Abschluss bei mir ist immer mit Amore. Wir fangen mit Essen an und Trinken. Das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht. Wir schließen mit Amore ab. Was bedeutet, und das beantwortet ihr beide getrennt, was bedeutet für dich und was bedeutet für dich?
Nein, was? Ich muss wirklich auf Toilette.
Amor.
Ja, du machst jetzt irgendwas das und dann kann ich...
Ja, dann kann er was anderes sagen.
Ah ja, okay. Was für mich Amore bedeutet, tiefer Blick in die Augen. Eigentlich keine Worte, sondern nur tiefer Augenkontakt. Und in einer Beziehung, die ja dann jetzt echt... kann jetzt nur, also Toni und ich, in der Beziehung ist es Vertrauen und Verlässlichkeit. Das ist für mich Amore. Also da geht es nicht darum, dass er mir jeden Tag irgendwelche Blumen nach Hause bringt oder mir 1000 Mal am Tag sagt, ich liebe dich, weil das sind Worte, sondern er zeigt es mir, indem er da ist und eigentlich ohne, dass ich was sagen muss, es fühlt, wie ich mich fühle oder was ich brauche. Und das ist Liebe. Und ich weiß, diese Gewissheit habe, dass egal was passiert, er immer da ist. Ne? Das ist für mich Liebe.
Ach.
Und wie gesagt, tiefer Blick in die Augen. Das finde ich schön.
Und guter Sex.
Ja.
Ja. Wir hatten viel zu wenig Sex in diesem Podcast, hör mal. Aber es heißt ja auch Amore und nicht Amorelli hier. Toni. Was bedeutet für dich Amore?
Aushalten.
Oh Gott!
Ja, aber gut, aber am Ende ist es ja...
Oh Gott!
Ja,
nicht,
ja, was denn? Ja, lass mich doch mal erklären. Ja, du wirst schon gleich noch abgeholt. Ich werde gleich noch abgeholt.
Du
Nein, ich glaube, es gehört zu Liebe auch dazu, weil es gibt ja immer so kurzfristige Lieben. Ach, sie ist so schön und die Augen sind so toll und das ist alles so. Zwei Monate lang sind so Friede vor der Eierkuchen, bis man dann im Alltag ankommt. Und wenn man es schafft, sich gegenseitig auszuhalten oder alles andere auch auszuhalten und das zu akzeptieren und damit klarzukommen, dann ist es halt Liebe. Also deswegen glaube ich, das gehört auch im Aushalten. Und das hat auch was in der Beziehung zu tun. Es hat aber auch was mit einem Job zu tun oder mit einer Lebenseinstellung, dass man es einfach manchmal auch aushalten muss und dann ist es immer gut.
Er hat aber recht.
Ja, er hat recht.
Er hat recht. Das klingt halt
jetzt nicht gedacht. Ne?
Ja, ja. Dafür musste er jetzt auf die Toilette.
Aushalten, ne?
Ja, ich habe kurz gegoogelt, was Liebe ist.
Ja, ja, das ist
okay. Oh Gott, das okay. Ist Liebe. Also ich sage, Amor, in eurem Fall ist Arsch auf einmal da.
Ja, genau.
Ihr Lieben, oh mein Gott. Vielen Dank für dieses echt tolle, schöne, echte und lustige Gespräch. Danke, dass ihr eure Herzen hier auf den Tisch gelegt habt und ich meins hier hinlegen durfte. Und danke für den Champagner. Shampoo Sandy ist sowas von begeistert. Und alles Gute euch auch weiterhin. Wir sprechen uns ja vielleicht bald mal wieder.
Ja,
ab.
Gerne.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Amüs und Amore ist eine Produktion von Studio F. Redaktion Nina Dehne und Tabitha Friebe. Creative Director Nina Dehne. Executive Producer und Host Sandra Franz. Produktion, Ton und Schnitt Fabian Schneider. Ihre Stimme mit Tiefgang bin ich, Tabitha Friebe. Für die immer neuesten Infos folgt uns auf @amüs_und_amore. Weitere Details gibt es außerdem auf www.dasstudiof.de.